das eigene Zuhause. Das sollte eigentlich ein Safe Space sein, also ein sicherer Ort. Für viele Frauen ist das Gegenteil der Fall. Häusliche Gewalt nimmt in Deutschland zu. Seit Jahren ist das so. In dieser FKM-Folge geht es um die Opfer häuslicher Gewalt. Die allermeisten sind Frauen. Eine davon, Annalena, die von ihrem Ex-Partner getötet wurde. Kira Lorenz vom ARD-Politikmagazin Report München hat sich zusammen mit ihrer Kollegin Lisa Wresniok auf Spurensuche begeben. Motiviert von einer Frage: Werden Frauen ausreichend vor häuslicher Gewalt geschützt? Hier ist der FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 23. Januar. Hallo Kira, herzlich willkommen bei FKM.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sind beim Landgericht Stendal in Sommer, es war August. Und an dem Tag stand in Aussicht, dass das Urteil fällt gegen den Ex-Freund von Annalena.
Der 28-jährige Ex-Freund hatte die 20-Jährige im Januar getötet. Er stach mit einem Küchenmesser mehrmals auf sie ein. Sie starb noch in ihrer Wohnung an ihren Verletzungen.
Und ich habe mich mit der Familie ganz früh morgens getroffen. Das war 2 Stunden vor dem Urteil. Also um genau zu sein, habe ich mich mit Annalenas Mutter getroffen, Corinna, und Annalenas Schwester, Diane.
Oh, nervös.
Die Familie von Annalena, die hatten immer ihre Standardbank. Das war ihre Bank, wo sie gefrühstückt haben. Die haben da so ein Ritual entwickelt über die Prozesstage. Dort saßen sie, haben ihren Kaffee getrunken, ihr Brötchen gegessen, sich ausgetauscht. Und ganz viele Familienmitglieder kamen zu dieser Bank. Also es wurde immer, immer voller. Und man hat gemerkt, je mehr Leute gekommen sind, je näher der Zeitpunkt des möglichen Urteils rückte, desto intensiver und angespannter war die Stimmung.
Wir hoffen einfach nur, dass jetzt das Richtige rauskommen tut, sozusagen, damit er halt wirklich eine hohe Strafe hat.
Ich habe mich ja über mehrere Tage mit der Mutter und der Schwester von Annalena getroffen und die haben mit mir ihre Erinnerungen geteilt und mir erzählt, wie sie die ganze Situation damals wahrgenommen haben. Da waren ganz viele Fotos dabei, die sie mir gezeigt hat, die haben ganz viele Erinnerungsstücke.
Und wie man sieht, ist er auf vielen Bildern eben hier die Bummelmütze eigentlich fast immer auch mal vertreten. Da sieht man eben, das war hier Markenzeichen.
Und diese Bommelmütze hatte die Mutter auch die ganze Zeit während des Interviews neben sich liegen, damit sie die so ein bisschen bei sich hat.
Und was haben dir die beiden erzählt über die Beziehung zwischen Annalena und ihrem Ex-Freund? Wie hat die angefangen?
Ja, Annalena ist 19 Jahre alt und ihr Freund ist 8 Jahre älter. Mhm. Und man muss schon sagen, fast 2 Köpfe größer. Also das ist schon ein ordentlicher Unterschied zwischen den beiden. Und die kannten sich, die wohnten auch im gleichen Ort in Sachsen-Anhalt. Das ist ein kleiner Ort bei Stendal. Und die kannten sich schon davor, sind aber dann irgendwann ein Paar geworden, sozusagen aus Bekannten, wie man es so kennt. Annalenas Mutter hat mir erzählt, Annalena war total verliebt am Anfang. Also da hat die Mutter sich auch erinnert an das erste Treffen mit dem neuen Freund ihrer Tochter Annalena und hat auch gesagt, ich bin ja immer total neugierig, ich will immer total wissen, wer mit meinen Kindern Umgang hat und die persönlich kennenzulernen, wie die so drauf sind.
Bei ihm hatte ich so von Anfang an schon so ein ganz komisches Gefühl gehabt. In meinen Augen einfach ein böses Gesicht gehabt. Ein böses Schauen, das war mir schon von Anfang an irgendwie nicht so geheuer.
Die Familie hat dann beobachtet, dass Annalena sich auch so ein bisschen verändert. Die war, hat bei ihrer Mutter gelebt, war aber immer weniger zu Hause und immer mehr bei ihrem neuen Freund. Und das lag nicht nur daran, sagen die Mutter und die Schwester, dass sie einfach eine super Zeit hatte, sondern sie hatten den Eindruck, dass Annalena gar nicht mehr nach Hause sollte.
Er hat zum Beispiel Annalena verboten, dass sie zu mir kommt. Und wenn sie zu mir kommt, dann halt durfte sie nur bis vor der Wohnung, Haustüre. Und der hat ein paar Meter weiter wie so ein Wachhund Annalena wirklich beobachtet.
Also das hat die Familie gesagt. Ist irgendwas komisch. Und dann kam es auch zu dem Moment, dass irgendwann die Stimmung gekippt ist, hat die Mutter mir erzählt in der Beziehung.
Einmal ist sie, ich sag mal, geflüchtet vor ihm. Da kam sie dann nach Hause und wollte auch zu Hause bleiben. Sie hat gerade Angst gehabt, traurig und so. Mir ist auch aufgefallen, damit sie an die Arme auch mal blaue Flecke hatte. Die kam auch von irgendwoher.
Aber ist da nicht in der Familie der Alarm angegangen, um zu sagen, du pass mal auf, das ist nicht der Richtige für dich. Da musst du weg ganz schnell.
Ja, also die Familie hat Annalena darauf hingewiesen. Und man muss auch sagen, Annalena hat sehr, sehr schnell sich getrennt. Mhm. Das war kein halbes Jahr, dass die beiden ein Paar waren. Nur ihr Ex-Freund, der hat es nicht akzeptiert, diese Trennung.
Woher wisst ihr, dass der Freund diese Trennung nicht akzeptiert hat?
Das wissen wir zum einen, weil die Mutter und die Schwester uns es erzählt haben und zum anderen, weil Annalena das immer wieder ihrer Schwester geschrieben hat. Und die Schwester hat uns die Chatverläufe exklusiv gegeben. Das heißt, wir hatten einen Einblick auf deren Kommunikation in der Zeit. Und zum Beispiel kann ich mal vorlesen, am 30. September schreibt Annalena ihrer Schwester, er hat mich bei der Ampel heute früh abgefangen und mich mal wieder vollgequatscht. Und ja, er hat mich bedroht und beleidigt, weil ich nicht mehr mit ihm anfangen will. So beschreibt Annalena in dieser Chatnachricht die ganze Situation ihrer Schwester.
Du sagst also, Annalenas Mutter hatte erst so ein Bauchgefühl und hat dann an ihrer Tochter auch irgendwann tatsächlich blaue Flecken gesehen. Was habt ihr bei eurer Recherche erfahren? Wie kann es zu Gewalt in einer Beziehung kommen?
Deswegen haben wir auch mit Iris Brandt gesprochen.
Also wirklich so nahezu unmerklich schleicht sich die Gewalt ein.
Iris Brandt ist eine der Initiatorinnen von Hashtag die Nächste. Das ist eine Initiative, die sich aus Betroffenen von Gewalt zusammengesetzt hat. Die ist eine ganz erfolgreiche Managerin und die ist mit ihrer Geschichte nach außen gegangen, denn auch sie hat Gewalt erlebt. Mhm. Und sie hat gesagt, viele denken, dass häusliche Gewalt und Gewalt und partnerschaftliche Gewalt immer sofort körperliche Gewalt ist.
Das fängt dann auch an versteckt. Das fängt nicht mit der Faust aufs Auge an. Das fängt an mit spitzen Kommentaren, die vielleicht so ein bisschen als Neckerei versteckt sind.
Und dann schlagen die immer mehr um ins Negative. Und dann kommt es auch zu diesen sozialen Isolationen, was bei Annalena die Familie auch so ein bisschen beobachtet hat.
Und das merkt man nicht. Das kann relativ zügig gehen, sowas. Bei mir ging das ziemlich schnell. Und dann steht man alleine da.
Und die Frau beginnt sich abzugrenzen von ihrem gewohnten Umfeld. Oder sie wird abgegrenzt. Das ist ja nicht eine bewusste Entscheidung von ihr. Und dann steht sie auf einmal alleine da und ist in ihrer Situation mit einem potenziell gewalttätigen Partner alleine.
Da kommen häufig danach wieder Entschuldigungen. Das tut mir so leid. Ich kann mir das gar nicht erklären. Und die glaubt man gerne. Und da rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig. Das ist ein großer Kampf.
Was würdest du sagen, wen betrifft das? Wer ist da anfällig für? Wie würdest du das einschätzen?
Also die kürzeste Antwort, die ich geben kann, ist, es kann jede treffen. Wir haben Annalena als junges Mädchen, die gerade in ihrer Ausbildung steckt. Es ist wirklich einmal durch die gesellschaftliche Schicht durch. Und wir haben auch mit verschiedenen Frauen gesprochen, die auch Frauen betreuen. Und die haben gesagt, die haben alles erlebt. Die haben Frauen aus Villenvierteln gerettet und auch aus Zwei-Zimmer-Wohnungen oder so. Und indem man denkt, das ist nur eine bestimmte Frauengruppe, die das betrifft, stigmatisiert man das und distanziert sich auch so ein bisschen davon, indem man sagt, ah ja, in meinem Umfeld passiert es nicht.
Gibt es da Zahlen dazu?
Also es gibt Zahlen insgesamt zur häuslichen Gewalt und die sind extrem gestiegen.
Gewalt gegen Frauen und Mädchen nimmt in Deutschland immer weiter zu.
Tendenz stark steigend und die Opfer fast immer Frauen.
Wir haben aktuell über 265.000 Fälle von häuslicher Gewalt, die 2024 gemessen wurden.
Das ist in einem Jahr?
In einem Jahr. Wow, und es ist wirklich ein wahnsinnig hoher Wert. Also so viele wie noch nie seit der bundesweiten Erhebung. Und bei partnerschaftlicher Gewalt sind es tatsächlich 80% Frauen, die betroffen sind.
Wie ging es dann bei Annalena weiter? Sie hat ja sich von ihrem Partner getrennt, sehr schnell sogar. Aber er hat das dann nicht akzeptiert, hast du gesagt. Wie hat sich das gezeigt? Wie hat sich das geäußert?
Ja, nach der Trennung hat er, wie schon beschrieben, ja angefangen, ihr in der Stadt aufzulauern, ihr immer wieder Nachrichten zu schicken und sie auch zu bedrohen. Du hast sie ja, ich erinnere nochmal an diese Chatnachricht, die ich eben vorgelesen habe vom September 24, dass sie schreibt, der hat mich vollgequatscht und er hat mich bedroht und beleidigt, weil ich nichts mehr mit ihm anfangen will. Und dann ist es nochmal auf ein anderes Eskalationsniveau gegangen, am 13. November 2024. Annalena hat sich wie jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit kurz nach 7 auf dem Weg in die Arbeit gemacht und plötzlich taucht ihr Ex-Freund auf und belästigt sie und sie versucht ihn abzuwimmeln und auf einmal zückt er aus seiner Jacke eine Axt und schwingt die in Richtung ihres Kopfes. Sie kann ausweichen diesem Axtangriff und will sich in Sicherheit bringen. Aber ihr Ex-Freund beschließt, sie weiter zu attackieren. Er verletzt sie, er schlägt auf sie ein und zieht sie dann hinter einen Container, wo er anfängt, sie zu würgen. Und Annalena verliert ihr Bewusstsein und ist ohnmächtig. Und ich bin mit der Mutter und der Schwester an den Ort gefahren, wo das passiert ist.
Der da.
Der Container und ab die Glascontainer hat er angefangen, sie anzugreifen und voll zu quatschen und so. Aber der richtige Angriff mit der Axt war ungefähr ab dem Bereich hier.
Und die Schwester weiß das so genau, weil sie die erste war, die mit Annalena nach dem Angriff in Kontakt war.
Da hat er sie dann eine Kopfnuss gegeben. Dann lag sie dann genau hier auf dem Boden. Da hat er dann auf sie eingetreten.
Im späteren Prozess, nachdem Annalena getötet wurde, wurde dieser Angriff mitverhandelt. Und dort hat sich die Erzählung von Annalena bestätigt.
Jetzt könnte man als Laie ja denken, okay, die gehen jetzt also zur Polizei, erstatten Anzeige, der Typ wird festgenommen und gut ist. Was ist passiert?
Annalena ist zur Polizei gegangen. Sie hat von dem Axtangriff und von dem Würgeangriff berichtet und sie war in der Gerichtsmedizin. Dort wurden ihre Verletzungen festgestellt und die Gerichtsmedizin hat später gesagt, dass es potenziell lebensbedrohliche Verletzungen waren, die sie dort erlitten hat. Und was sie auch erzählt hat, ist, dass ihr Ex-Freund ihr gesagt hat, ich werde dich umbringen. Mhm. Also sie hat Morddrohungen von ihm erhalten. Sie wollte einfach nur Schutz vor ihrem Ex-Freund, hat gehofft, dass er festgenommen wird, aber festgenommen wurde er nicht. Und es war komplett unverständlich für den Anwalt der Familie, Volker Selig.
Untersuchungshaft hat ja ganz strenge Kriterien. Ja. Und an der besonders schweren Straftat hätte man das aufhängen können. Ja, das ist ja doch nun nicht eine alltägliche Sache, wenn ich mit der Axt und jemanden würge.
Und wir wollten natürlich wissen, warum der Ex-Freund nicht festgenommen wurde und haben bei der zuständigen Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und die haben uns gesagt, es wurden keine Haftgründe für einen Untersuchungshaftbefehl festgestellt. Und es lag auch daran, dass der Ex-Freund von Annalena nicht vorbestraft war und keine weiteren offenen Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft vorlagen.
Was für Konsequenzen gab es denn dann für Annalenas Ex-Freund, wenn er doch schon nicht in Untersuchungshaft musste?
Ja, Annalena hat weitergekämpft um ihren Schutz. Sie hat ein Kontakt- und Annäherungsverbot beantragt. Mhm. Und der Beschluss sah vor, dass ihr Ex-Freund bei zufälligen Begegnungen 10 Meter Abstand zu ihr halten soll und zu ihrer Wohnung 25 halten muss.
Das ist also locker Sichtweite. Was hat denn der Anwalt der Familie dazu gesagt?
Ja, der hat sich die Akte angeschaut und konnte es nicht fassen, als die ihm damals vorgelegt wurde.
Diese Konstellation für so eine schwere Tat, ein Annäherungsverbot von 25 Meter, habe ich in meinen ganzen Jahren nicht erlebt, nicht einmal. Das ist ein Novum für uns. Es gibt viel strengere Entscheidungen bei geringeren Sachen.
Wer verhängt denn eigentlich so ein Kontaktverbot oder auch so ein Annäherungsverbot?
Also auch die Polizei kann Kontakt- und Annäherungsverbote verhängen. Das ist aber nur für so einen relativ kurzen Zeitraum. Und danach muss es gerichtlich angeordnet werden. Und das passiert zum Beispiel bei Familiengerichten. Und da sprechen die geschädigten Personen vor und kriegen dann ein Kontakt- und Annäherungsverbot. Und wir wollten natürlich vom zuständigen Familiengericht auch wissen, wie es zu dieser Entscheidung bei Annalena, der 25 Meter zum Haus kam. Und der Pressesprecher des zuständigen Familiengerichts, Dr. Michael Steenburg, Der war der Pressesprecher für das Amtsgericht in Burg, das ist in Sachsen-Anhalt. Und der war zu einem Interview mit uns bereit.
25 und 10 Meter. Wie bieten die Schutz?
Ja, gut, also ich kenne den Beschluss jetzt nicht, auch die Begründung nicht.
Und als er sich dann den Beschluss angeschaut hat, hat er gesagt, naja.
Okay, kann man mit Fug und Recht darüber diskutieren, ob es nicht hätten 250 Meter sein sollen. Gerade bei der Wohnung.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wirkt sich denn so ein Kontaktverbot aus?
Wenn das beschlossen wird, dann ist es auch oft so, dass die Täter eine Gefährderansprache bekommen und ihnen auch dieser Beschluss mitgeteilt wird. In manchen Fällen halten sich die Täter daran, in manchen Fällen aber nicht. Und bei Annalena war es so, dass sie selbst immer geguckt hat, hält er sich daran oder nicht. Und das Familiengericht hat uns auf Nachfrage da auch gesagt, von staatlicher Seite kontrolliert das niemand. Ich denke, es gibt vereinzelt Polizeistationen, die das kontrollieren. Aber wir haben mit vielen Frauen gesprochen und die haben uns gesagt, eigentlich sind wir das, die das im Blick behalten, ob sich der Täter daran hält und es dann bei der Polizei melden. Und für Annalena hat es einfach dazu geführt, dass sie eigentlich nur noch Angst hatte.
Das war halt natürlich sehr traumatisch für Annalena, weil Annalena, die wollte dann auch gar nicht mehr rausgehen. Ah, sie hatte halt dann einfach nach der ersten Tat Todesangst dementsprechend.
Die Mutter hat uns erzählt, Annalena hat das Haus nicht mehr alleine verlassen. Da war immer jemand von der Familie an ihrer Seite. Aber bevor Annalena mit einem Familienmitglied nach draußen gegangen ist, hat die Mutter die Gebüsche abgesucht, die Garage, hat hinter jede Ecke geguckt, ob da jemand ist. Und erst, wenn sie das alles abgesucht hat, hat Annalena gesagt, okay, jetzt traue ich mich raus. Und es wurde auch ein Fahrservice zu ihrer Arbeit organisiert und das Auto fuhr vor die Tür, hat die Mutter mir erzählt. Und Annalena ist dann wirklich diese 2 Meter ins Auto einfach reingesprintet, weil sie Angst hatte, dass auf dem Weg irgendwas passieren könnte.
Seit einigen Jahren wird ja darüber diskutiert, wie sich solche Kontaktverbote systematisch überwachen lassen.
Deshalb hat die Bundesregierung nun ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen. Erstens, in Hochrisikofällen, also bei konkreter Gefahr für Leib und Leben, können Gerichte künftig anordnen, dass der Täter für mindestens 6 Monate eine elektronische Fußfessel trägt.
Die elektronische Fußfessel. Wie ist da der Stand?
Also die Fußfessel gibt es zum Beispiel schon länger in Spanien. Deswegen sagt man oft elektronische Fußfessel nach spanischem Modell.
Ah, okay.
Und die haben das schon seit vielen Jahren im Test und haben da ungefähr 13.000 Fälle mit der elektronischen Fußfessel gehabt. Und in den Fällen, in denen eine Fußfessel getragen wurde vom Täter, kam es zu keinem einzigen Femizid. Das muss man mal festhalten. Das muss man sich so vorstellen. Das ist eine elektronische Fußfessel, die bekommen Täter um den Fuß geschnallt. Und die sind sozusagen programmiert auf den Abstand, die Männer und Frauen zu den jeweiligen Gewaltbetroffenen halten müssen. Und momentan ist es aber so, dass es erst Ländersache ist, ob eine Fußfessel bei häuslicher Gewalt eingesetzt wird oder nicht. Ein paar Bundesländer machen das, einige noch nicht. Und ein neues Modell ist, dass die Frau auch einen Empfänger hat. Den kann sie mobil mit sich rumtragen. Und sobald der Mann sich ihr nähert, geht ein Alarm los. Und man denkt dann sofort, da geht es bei ihr ein Alarm los oder das Gerät fängt an zu piepen. Aber das ist nicht so. Denn es gibt eine zentrale Stelle in Deutschland, die überwacht alle Fußfesseln, die im Einsatz sind. Und die sitzt in Hessen, in der JVA Weiterstadt. Und wir waren dort, sind dort durch riesige Sicherheitskontrollen durch in die Justizvollzugsanstalt. Und dort ist ein Büro und ein Team, das alle Fußfesseln, die im Einsatz sind, im Blick hat.
Und jetzt hat er die Zone betreten, dann wird das auch rot.
Und wenn es dann tatsächlich zu so einem Verstoß gegen ein Kontakt- und Annäherungsverbot kommt, dann geht bei denen in der Zentrale ein Alarm los. Und dann reagieren die auf vielen Ebenen. Zum einen wird die Frau kontaktiert, damit die in Sicherheit gebracht werden kann. Es wird auch die Polizei informiert, damit diese sofort Maßnahmen ergreifen kann. Und auch der Täter wird darüber informiert, dass er sich bitte zurückziehen soll. Und es wird dann auf vielerlei Ebenen dafür gesorgt, dass wieder eine Schutzsituation für die Frau entsteht. Und Alma Friedrichs, die ist die Leiterin der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder.
Das ist kein hundertprozentiger Ausschluss, dass nie wieder was passiert. Das ist so, aber wir haben eine gute Chance. Und das ist, glaube ich, wesentlich mehr als bisher.
In Sachsen-Anhalt gibt es bis heute keine Überwachung solcher Annäherungsverbote durch diese Form der Fußfessel. Und Ende August hat die Bundesjustizministerin Hubich da einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der eine bundesweite Einführung der elektronischen Fußfessel nach diesem Modell bringen soll. Und vor kurzem hat das Bundeskabinett dieses Gesetz tatsächlich auf den Weg gebracht.
Und Familiengerichten soll zudem ermöglicht werden, Auskünfte aus dem Waffenregister anzufordern. Nun muss der Bundestag über den Gesetzentwurf abstimmen.
Und dann kann es tatsächlich in nächster Zeit dazu kommen, dass bundesweit in Deutschland für die Gruppe der Hochrisikotäter diese Fußfessel in Kraft treten wird.
Was genau bedeutet das?
Das bedeutet, laut dem Beschluss des Bundeskabinetts, dass das konkrete Tatsachen festgestellt werden, die im Einzelfall rechtfertigen, dass ein Verstoß zu erwarten ist und dass sich dadurch so eine erhebliche Gefahr für das Opfer ergibt.
Die Pläne der Regierung sehen außerdem eine Strafverschärfung vor. Wer gegen Gewaltschutzanordnungen verstößt, könnte künftig bis zu 3 statt 2 Jahre Freiheitsstrafe bekommen.
Und es wird auch neu sein, dass es sozusagen über Familiengerichte dann verhängt wird. Der Ort, wo auch Kontakt- und Annäherungsverbote verhängt werden. Das Bundesjustizministerium rechnet aktuell, dass es da 160 Fälle pro Jahr geben wird, die diese Hochrisikofälle-Gruppe bedient. Aber ich frage mich, sind es wirklich nur 160 Hochrisikofälle versus 265.000 Opfer häuslicher Gewalt? Ich glaube, da wird es sehr spannend werden, nochmal die Zahlen zu beobachten, wie viele Hochrisikofälle dann tatsächlich kommen.
Lass uns zurückgehen auf Annalena. Also, sie lebt in Todesangst, wird zur Arbeit gefahren mit einem Auto, traut sich nicht mehr, die Wohnung zu verlassen. Wie ging es dann weiter?
Annalena hat über Wochen Angst, sieht, dass ihr Ex-Freund wieder vor ihrem Haus steht und bittet ihre Schwester um Hilfe und sagt, ich will zur Polizei, ich möchte weiteren Schutz von meinem Ex-Freund haben, weil ich meinen Ex-Freund gestern wieder in Schwarz habe vorbeilaufen sehen. Und komischerweise war er da um die Uhrzeit, als ich nach Hause gebracht worden bin. Und sie schreibt diesen Satz, fühle mich wieder so unwohl. Und ihre Schwester sagt, okay, mir reicht's. Wir treffen uns heute Nachmittag, wenn du von der Arbeit zurückkommst, direkt 3:30 und dann gehen wir zur Polizei, erstatten Anzeige und geben Bescheid, dass jetzt was passieren muss. Und Liana macht sich auf den Weg und sie will ihre Schwester abholen. Sie kriegt die Nachricht, als sie auf dem Weg ist, von Annalena, ich bin zu Hause. Und dann sagt Liana, du gehst nicht raus, wenn ich nicht da bin, weil wir gehen immer zusammen raus, seitdem was passiert ist. Und Annalena schreibt, okay. Und es ist das letzte Lebenszeichen, das es von Annalena gibt. Und Liana kommt nach Hause, ist unten, klingelt und ihre Schwester macht nicht auf. Und sie schreibt ihr eine WhatsApp und sagt so, mach mal auf, und bekommt keine Reaktion. Und dann versucht sie anzurufen mehrfach und es kommt auch keine Reaktion. Und irgendwann gelangt sie ins Haus und sieht, wie der Ex-Freund von Annalena die Wohnung verlässt.
Da hat er dann irgendwas gelabert mit Annalena und Polizei und so. Und da habe ich dann daraufhin nur geblökt, was er halt hier zu suchen hat. Der hat ein Annäherungsverbot, der soll sich verpissen. Und dann ist er zum Glück dann auch abgehauen.
Liane versucht, in die Wohnung reinzukommen, bekommt Hilfe von den Nachbarn. Und als sie in die Wohnung reinkommt, sieht sie ihre Schwester auf der Couch liegen.
Natürlich hat man da die Hoffnung, dass die Schwester dann noch leben tut. Aber so wie ich sie vorgefunden habe, denke ich, er war da schon tot.
Wenn du gehst, dann bringe ich dich um. Ein Satz, den manche Frauen in gewaltvollen Beziehungen von ihren Partnern hören, wenn sie von einer Trennung sprechen. Dass diese Worte nicht immer leere Drohungen sind, zeigt die Kriminalstatistik.
Laut dem nun vorgestellten Lagebild erlebten rund 266.000 Menschen Gewalt durch Partner oder Angehörige. Rund 300 Frauen wurden getötet. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt räumt ein, die Politik tue noch nicht genug zum Schutz von Frauen.
Annalena ist tot und ihr Ex-Partner steht vor Gericht. Damit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir diese 11KM-Folge gestartet haben, am Tag der Urteilsverkündung. Kira, wie hast du an dem Tag die Mutter und Schwester von Annalena erlebt?
Vor dem Urteil war die Mutter in totalen Gefühlswirrwarr. Die hatte gar nicht richtig geschlafen.
Das ist Wut, weil das hätte verhindert werden können. Das ist Trauer, weil innerlich ein zerreißt.
Sie hat auch immer so eine Kette getragen mit einem Herz und da war ein Foto von Annalena drin und die hat sie immer wieder gedrückt, so vorm Urteil. Und weil einfach ihre Hoffnung war und die ihrer Tochter Liane, dass der Täter jetzt wirklich ein hohes Urteil bekommt und die Familie damit ein letztes Mal Gerechtigkeit für Annalena, das war ihr Ziel. Sie wollten eine hohe Strafe erreichen und es hieß für sie, er wird wegen Mord verurteilt und das heißt lebenslange Haft. Und dafür hat auch ihr Anwalt dann plädiert und auch die Staatsanwaltschaft. Die hat auch auf Mord plädiert in ihrem letzten Plädoyer.
Und wie hat dann das Gericht entschieden?
Das Gericht hat entschieden, es war kein Mord. Es war kein Mord, sondern es war Totschlag und der Angriff neben dem Container war eine gefährliche Körperverletzung.
Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau aus Genthin ist der Angeklagte heute am Landgericht Stendal wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zuletzt hat ein psychiatrisches Gutachten seine volle Schuldfähigkeit bestätigt.
Für die Familie war das ein Schock. Die sind aus dem Gericht regelrecht gestürmt, muss man sagen. Die waren komplett durch den Wind.
Jetzt nicht, ich will erst mal rauchen.
Wieso war das kein Mord? Das war ihre Frage.
Das frage ich dich. Warum war es kein Mord? Was sagt das Gericht?
Ich habe danach mit dem Gerichtssprecher gesprochen und der hat mir gesagt, dass das einzige Mordmerkmal, das hier in Betracht gekommen wäre, niedrige Beweggründe gewesen wären.
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass als niedriger Beweggrund etwa gesteigertes Besitzdenken gilt. Wenn sich der Täter also sagt, wenn ich dich nicht bekomme, dann soll dich niemand erhalten.
Er hat gesagt, die Kammer konnte sich davon keine Überzeugung verschaffen.
Sie ging davon aus, dass die Tat durch ein ganzes Bündel von Motiven geprägt war. Unter anderem eben auch Verlustangst bzw. Verzweiflung über die Trennung.
Es gibt ein paar Länder, die da eine andere Sicht haben auf Femizide. Gerade in südamerikanischen Ländern ist es so, dass Femizide ein eigener Straftatbestand sind und eine andere Rechtsprechung haben. Mhm. Zum Beispiel auch in Italien ist es so, dass Femizide künftig ein eigener Straftatbestand werden sollen und Täter eine lebenslange Haft bekommen sollen. Und Auslöser dafür war Giulia Cecchettin, die wurde von ihrem Ex-Freund ermordet. Und danach gab es eine riesen Protestwelle, die durch ganz Italien ging. Einmal waren in Rom 500.000 Menschen auf der Straße.
In Schulen in ganz Italien versammelten sich Jugendliche für eine Lärmminute. Gerade junge Menschen fordern ein Ende von patriarchalen Strukturen.
Und dieser Protest hatte eine riesige Wirkung. Zum einen hat es Parlament veranlasst, dass es eine Verschärfung des Schutzes für Frauen vor Stalking gibt und eben diese Verschärfung des Strafrechts. Femizid ist ein eigener Straftatbestand und Täter bekommen lebenslange Haft. Und in Deutschland ist es so, dass am Gericht ein besonderes Mordmerkmal festgestellt werden muss, damit es tatsächlich ein Mord ist. Sonst ist es Totschlag.
Das Gerichtsurteil steht ja ganz am Ende eines Falles. Welche Überlegungen gibt's denn, abgesehen jetzt von der elektronischen Fußfessel, wie man Frauen schon vorher besser schützen könnte?
Es ist wirklich, sind mehrere Maßnahmen, die effektiv greifen müssen, um Frauen zu schützen. Dazu gehören jetzt neu kommende Maßnahmen, wie die elektronische Fußfessel, wie das Gewalthilfegesetz, dass es mehr Plätze für Frauen in Frauenhäusern gibt. Und auch ein wichtiger Punkt, der jetzt auch verpflichtend kommen soll, die sind diese Anti-Aggressionskurse, auch bekannt unter Täterarbeitsprogramm, bei denen Täter Kurse besuchen sollen, wenn sie Gewalt ausgeübt haben, um ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und diese Gewaltspiralen, in denen sie drin stecken, zu durchbrechen, damit es nicht zu einer erneuten Gewaltausübung kommt. Und es soll ja jetzt verpflichtend kommen, das ist ein super Ansatz, aber wir haben nachgefragt bei Täterberatungsstellen und Täterarbeitsprogrammen und uns haben 2/3 von denen gesagt, die uns eine Antwort geschickt haben, wir hätten mehr Plätze gebraucht. Mhm. Und wenn das Ganze jetzt verpflichtend kommt, muss man mit einem viel größeren Andrang rechnen. Da muss es natürlich auch entsprechend dann Förderungen reinfließen, damit diese Programme weiter bestehen können.
Weil Täterarbeit natürlich auch sehr aufwendig ist, zeitintensiv und all das, ne? Da braucht es Personal, Räumlichkeiten etc. Was sind deine Gedanken dazu? Wie gehen wir gesellschaftlich damit um? Weil ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren, dass wir häufiger darüber reden. Mhm. Ist das auch dein Eindruck? Oder was müssen wir als Gesellschaft tun, damit dieses Thema auch diesen Stellenwert bekommt, den es braucht vielleicht?
Ich glaube, das Thema Gewalt an Frauen und Femizide hat einen größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft. Wir müssen es aber auch schaffen, es irgendwie aus den Einzelmeldungen rauszubekommen und wirklich im Großen und Ganzen darauf zu blicken und auch irgendwie die Strukturen zu begreifen, die dahinter stecken. Und dass es auch als Teil unserer Gesellschaft gesehen wird, dass Gewalt passiert gegen Frauen. Und ich glaube, wenn wir da eine größere Offenheit haben und drüber sprechen und wirklich sagen, wir machen das zu einem Thema in unserer Gesellschaft. Wir geben dem ganzen Thema Raum, holen es als Randphänomen zu uns in die Mitte. Dann hat man einen anderen Blick drauf und dann kann sich vielleicht das Thema auch anders entwickeln.
Wie geht's denn jetzt für die Familie eigentlich weiter nach dem Urteil?
Ich bin auch weiterhin mit ihnen in Kontakt. Für die beginnt jetzt eigentlich die Phase der Verarbeitung so richtig, weil es ist kein Jahr her, dass ihre Annalena getötet wurde.
Die erste Zeit Papa mal am Fenster geguckt, wir müssen ja bald nach Hause kommen. Mal versucht sie anzurufen, obwohl man weiß, man kann sie nicht mal anrufen, das antwortet keiner mehr. Das war so schwierig. Man hat immer gehofft, wenn jemand reinkommt mit der Tür.
Sie haben sich die ganze Zeit an diesem Prozess total festgehalten, dafür Annalena zu kämpfen. Und jetzt ist das Urteil gefallen.
Ich gehe jetzt nochmal wieder arbeiten und dann werden wir uns bald einen Psychologen suchen und dann geht es dann da weiter.
Um das Ganze irgendwie zu verarbeiten, schrittweise. Und es sind so kleine Dinge wie das Grab fertig machen für Annalena, Erinnerungsstücke schaffen und das Leben weiterführen, aber weiterhin mit Annalena, halt in der Erinnerung und im Herzen.
Kira, ich danke dir, dass du bei FKM von euren Recherchen erzählt hast. Den Film gibt es in der Mediathek, sehr, sehr toll geworden. Unbedingt Guck-Empfehlung. Und ich freue mich auf deine nächsten Recherchen. Mach's gut.
Danke.
Kira Lorenz hat als Autorin für das ARD-Politikmagazin Report München mit ihrer Kollegin Lisa Wreschenjok zur Tötung einer 20-jährigen Frau recherchiert und hinterfragt, wie es so weit kommen konnte. Die Doku Morgen bin ich tot verlinken wir euch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Laura Picerno, Jonas Teichmann, Timo Lindemann, Marie-Noel Swieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lim. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Und jetzt noch einen Hörtipp zum Thema unserer heutigen Folge. Der Podcast Im Fall Stefanie, eine von 155. Es geht um die Geschichte von Stefanie, die als Jugendliche ihre große Liebe Stefan kennenlernt. Die beiden heiraten, kriegen 4 Kinder, leben im Haus mit Garten. Es ist so, wie viele sich das eben wünschen, bis zum 4. Februar 2023. Da bringt Stefan Stefanie um. Im Fall Stefanie, eine von 155. Ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Den Podcast hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.